Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Ja, was war das für eine rauschende Party vor einem Jahr, als der Nachwuchs von CDU und CSU seinen Kanzlerkandidaten euphorisch gefeiert hat in Halle. Und heute, beim Deutschlandtag der Jungen Union, gibt es vor allem Streit über die Rente nämlich. Laut Koalitionsvertrag soll das Rentenniveau bei 48% gehalten werden bis 2031. Das Kabinett hat aber einen Reformentwurf beschlossen, der den Jüngeren weiter hohe Folgekosten bescheren könnte. Deshalb droht die Junge Union mit Blockade im Bundestag. Ob Merz die Stimmung heute drehen konnte? Aus Rust, Martin Rottach und Tim Kukral.
Es ist ein emotionales Auf und Ab beim Deutschlandtag der Jungen Union im Europapark in Rust. Statt um Spiel und Spaß wie hier draußen, geht es im Veranstaltungsraum 3 Tage lang um die derzeit tiefen Gräben innerhalb der Partei. Nach dem Auf des Wahlsiegs nun Ernüchterung bei der Frage um die Rente. Die Junge Union ist strikt gegen den Gesetzentwurf, der unter anderem vorsieht, das Rentenniveau auch über 2031 auf 48% festzuschreiben. Zutiefst ungerecht findet das Florian Hummel, der Landesvorsitzende der Jungen Union in Baden-Württemberg.
Wir sehen es ja einfach aufgrund der finanziellen Auswirkungen dieses Rentenpakets. Alleine 120 Milliarden mehr über das, was im Koalitionsvertrag schon festgelegt ist, hinaus. Und diese 120 Milliarden Euro, die hat unsere Generation weniger für Investitionen in Straßen, in Schienen, in Kitas und vieles weitere mehr.
Mit Spannung erwartet er den Auftritt von Bundeskanzler Merz heute, hofft, dass der einen großen Schritt auf die Junge Union zugeht. Hohe Erwartungen also an den Kanzler. Auf die Unterstützung der jungen Christdemokraten konnte er sich immer verlassen und fordert diese auch heute wieder ein. An dem geplanten Rentenpaket wolle er aber festhalten.
Nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde.
Viel Applaus bekommt der Kanzler für seinen Auftritt nicht. In der anschließenden Fragerunde zitiert ein Teilnehmer den SPD-Vizekanzler, der heute in Ulm nochmal betont, am geplanten Gesetz nicht mehr rütteln zu wollen. Auch andere gehen anschließend hart mit dem Kanzler ins Gericht.
Können Sie es mit Blick auf Ihre Glaubwürdigkeit ganz persönlich mit sich vereinbaren, dieses Rentenpaket, wie es jetzt im Entwurf vorliegt, so zu verabschieden?
Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Trotz eines versöhnlichen Händedrucks am Ende, die inhaltlichen Gräben bleiben tief. Die Jungen in der Union drohen weiter mit einer Blockade im Bundestag. Denn auf ihre Stimmen ist die Regierung angewiesen.
Die Frage ist ja, ob die Bundesregierung eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Und die gibt es gerade nicht. Und deswegen hat sich daran auch nicht viel geändert.
Auch Florian Hummel, der baden-württembergische Landesvorsitzende, hätte sich mehr vom Kanzler gewünscht.
Wer im Saal war, der hat erlebt, dass er die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. Aber das ist muss man dann auch manchmal aushalten auf einem Deutschlandtag der Jungen Union.
Der Druck auf Kanzler Merz ist noch einmal gewachsen, sich etwas bei der Rentenfrage einfallen zu lassen. Das Ziel, alle Generationen ins Boot zu holen, hier im Europapark hat das nur außerhalb des Veranstaltungsraums geklappt.
Ja, und Torben Lehning hat den Auftritt von Friedrich Merz für uns in Rust verfolgt. Torben, die Fronten scheinen ja sehr verhärtet zu sein. Wie könnte ein Kompromiss denn überhaupt aussehen? Wer müsste sich da bewegen?
Es kann nur dann einen Kompromiss geben, wenn entweder die SPD oder die Union sich verhandlungsbereit zeigt. Aber derzeit verharrt man vor allem bei der Jungen Union und der SPD auf den Maximalforderungen. Der Finanzminister Klingbeil hat heute noch mal in Baden-Württemberg auf den Landesparteitag der SPD gesagt, es müsse genauso kommen wie vom Kabinett verabschiedet. Und bei der Rentenpolitik könne man keinen weiteren Kompromiss machen. Genauso tritt aber auch die Junge Union auf und sagt, wir haben eine Sperrminorität. Wenn nicht mit uns geredet wird, dann kann das Rentenpaket nicht verabschiedet werden. Jetzt liegt es vor allem an den Fraktionsspitzen und dem Bundeskanzler, da noch mal nachzuverhandeln.
Ja, und ist das Ganze denn nun nur ein Streit zwischen der Jungen Union und der CDU-Spitze oder greift der inzwischen auch auf andere Teile der Union über?
Das ist ein Konflikt, der tiefer geht. Das hört man hier auf dem Parteitag, auf der Jahresversammlung der Jungen Union in Rust immer wieder. Es gäbe noch viel mehr Bundestagsabgeordnete in der Unionsfraktion, die sich auch mit der jungen Gruppe solidarisieren würden. Und darüber hinaus hat heute auch der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg, Hagel, bekräftigt, dass wenn die junge Union sich da jetzt nicht durchsetzen könne, dass dann die ganze Rentenkommission, die ja jetzt 2026 anfangen soll zu tagen, dass deren Ergebnisse das dann nicht wieder einholen könnten. Also die junge Union fühlt sich unterstützt. Nicht nur aus ihren eigenen Reihen, sondern aus der gesamten Partei.
Ja, danke schön für diese Eindrücke und Einordnungen aus Rust. Torben Lehning.
Gerne.
Erst vor kurzem hatte die Nähe zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein den britischen Prinzen Andrew alle royalen Titel gekostet. Jetzt gerät Donald Trump wegen seiner Nähe zu Epstein in den USA immer mehr unter Druck. Seit Wochen werden die Forderungen lauter, die Akten im Fall Epstein zu veröffentlichen. Und das auch aus Trumps eigenem politischen Lager und selbst von ehemals glühenden Trump-Anhängern. Bevor Anfang der Woche im Repräsentantenhaus über die Veröffentlichung abgestimmt wird, nimmt der US-Präsident jetzt einen Vorgänger im Amt gezielt ins Visier. Tom Burgers.
Wie gut kannte Donald Trump den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein? Was wusste der US-Präsident von dessen kriminellen Machenschaften? War er sogar darin verwickelt? Fragen, auf die es bislang keine Antworten gibt, weshalb Demokraten und auch Republikaner die Veröffentlichung aller nicht geheimen Akten zu dem Fall fordern. Kurz vor dem Abflug ins Wochenende beteuert Trump erneut seine Unschuld und zeigt mit dem Finger auf den politischen Gegner. Man muss sich Epsteins Freunde ansehen. Ich war nie auf seiner Insel. Bill Clinton war angeblich 28 Mal dort. Das ist alles ein Schwindel der Demokraten. Ein paar Republikaner haben sich darauf eingelassen, weil sie schwach und erfolglos sind. Trumps Wunsch war ihr Befehl. Justizministerin Pam Bondi hat umgehend einen Sonderermittler auf Bill Clinton angesetzt. Der soll jetzt die Kontakte des ehemaligen US-Präsidenten zu Epstein prüfen. Für die Demokraten ein Ablenkungsmanöver von Trump und ein Missbrauch der Ermittlungsbehörden. Vor einigen Tagen veröffentlichen sie mehrere E-Mails von Epstein. Darin schreibt er unter anderem: Natürlich wusste Trump über die Mädchen Bescheid. Anfang der Woche soll das Repräsentantenhaus nun über die Freigabe sämtlicher noch unveröffentlichter Akten abstimmen. Zahlreiche Republikaner wollen sich dabei inzwischen den Demokraten anschließen. Gegen den Willen von Trump. Was solchen Abweichlern droht, bekommt gerade Marjorie Taylor Greene zu spüren. Die bisherige Trump-Unterstützerin ist in Ungnade gefallen, weil sie den Umgang des Präsidenten mit der Affäre Epstein öffentlich kritisiert. Die Verräterin Marjorie Taylor Greene ist eine Schande für unsere großartige republikanische Partei, schreibt Trump auf Truth Social. Doch die Gescholtene wehrt sich. Das amerikanische Volk hat ein Recht auf Transparenz. Reiche, mächtige Menschen sollten nicht geschützt werden. Das ist völlig falsch. Experten sehen bislang keine Beweise dafür, dass der US-Präsident selbst in kriminelle Handlungen verwickelt war. Doch moralisch könne Trump die Affäre Epstein gefährlich werden. Rechtlich gesehen kann man dem Präsidenten vielleicht nichts anhaben, aber politisch gesehen ist es sicherlich sehr schädlich und könnte sein Vermächtnis beschädigen, wenn er wusste, dass einer seiner ehemaligen Freunde diese schrecklichen sexuellen Handlungen begangen hat. Fest steht, in der Epstein-Affäre ist kein Ende in Sicht und der Druck auf Donald Trump steigt.
Damit zu Torben Burgers in Washington. Torben, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Akten demnächst tatsächlich veröffentlicht werden?
Ja, das ist schwer zu sagen. Diese Abstimmung im Repräsentantenhaus, die ist ja nur ein erster Schritt. Danach müsste auch der Senat noch zustimmen und dann könnte Donald Trump ein Vetorecht zustehen, um das auszuhebeln. Da bräuchte es jeweils eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kongresskammern und die ist im Moment nicht wirklich in Sicht. Aber der Druck auf Donald Trump, der ist groß und der wächst auch. Und es hat auch damit zu tun, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung über alle Parteigrenzen hinweg jetzt endlich eine Veröffentlichung dieser Akten sehen will.
Und auch bei einem anderen Thema steht Trump offenbar innenpolitisch unter Druck, denn er hat heute angekündigt, Zölle zu senken. Warum das?
Ja, weil das Leben der Amerikaner immer teurer wird, auch wenn Trump gerne das Gegenteil behauptet. Rindfleisch zum Beispiel ist 17% teurer als im vergangenen Jahr, Bananen rund 7%. Deswegen sollen jetzt die Zölle auf mehr als 200 Lebensmittel vorerst ausgesetzt werden. Und dadurch erhofft sich Trump, die Preise wieder runterzubringen. Kritiker sehen darin eine Kehrtwende des US-Präsidenten und auch ein Eingeständnis, dass seine Zollpolitik zumindest in Teilen gescheitert ist.
Dankeschön, Torben Börgers. In Brasilien ist gerade Halbzeit bei der Weltklimakonferenz in Belém. Dort in der Millionenstadt im Amazonasgebiet haben heute Zehntausende Menschen demonstriert für mehr Engagement zum Schutz des Klimas und des Lebensraums indigener Völker. Beim sogenannten Marsch fürs Klima haben sie eine Abkehr von der Nutzung fossiler Energie gefordert. Wir berichten ja häufig über die Hindernisse auf dem Weg zu mehr Klimaschutz, doch es gibt auch viele Fortschritte und manchmal auch da, wo man sie gar nicht erwarten würde. Nigeria etwa, der größte Erdölproduzent Afrikas, entdeckt gerade die Solarenergie für sich. Karin Bentsch über ein Land in rasantem Wandel.
Der Sound von Lagos, Dieselgeneratoren. Hier in der größten Stadt Nigerias gibt es schätzungsweise 20 Millionen von ihnen, so viele wie nirgendwo in Afrika. Die Generatoren machen enorm Krach und verpesten die Luft. Aber sie sind wichtig, denn das marode öffentliche Stromnetz bricht immer wieder zusammen. Doch Diesel ist teuer geworden in Nigeria. Ein Liter kostet mehr als dreimal so viel, seitdem die Regierung die Subventionen abgeschafft hat, weil sie dringend sparen muss. Durch die hohen Treibstoffpreise ist eine andere Energiequelle interessant geworden, die Sonne. Noch gibt es wenige Pionierprojekte wie dieses Bankgebäude. Die Fassade besteht aus rund 3000 Solarpanelen. Sie liefern Strom für Klimaanlagen, Computer und Licht im Gebäude. Für den Geschäftsführer der Bank ist Solarenergie die Zukunft für Nigeria. Wir verfügen über viel Erdöl und Gas, aber wir haben auch viel Sonne. Die Sonne ist viel wertvoller, denn sie kann auf lange Sicht gesehen mehr Energie erzeugen als fossile Energien, die endlich sind. Und die Sonne ist auch eine saubere Energie. Der Strom aus den Solarpanelen wird in riesigen Batterien gespeichert. Sie kommen zum Einsatz, wenn mal nicht genug Sonne scheint. Vor dem Bankgebäude wird gerade gebaut. Der Parkplatz bekommt ein Dach aus Solarpanelen. Das bringt Schatten und Strom zugleich. Hier gibt es auch erste Ladestationen für E-Autos. Für die Bank lohne sich die Investition. In den kommenden 10 Jahren werden wir 60% der Energiekosten einsparen. Auch das Nationaltheater in Lagos wurde auf Solarenergie umgestellt. Die rund 2800 Module stammen aus China, dem mit Abstand größten Lieferanten für Solarpaneele in Nigeria. Einerseits treibt China die Solarenergie im Land voran, andererseits begibt sich Nigeria damit in neue Abhängigkeiten, meint dieser Solarunternehmer. Die Abhängigkeit besteht für uns vor allem in der Wartung. Wir benötigen immer wieder Ersatzteile. Diese Solaranlage ist auf etwa 20 Jahre ausgelegt. Deshalb werden wir in den kommenden 20 Jahren auf chinesische Hersteller angewiesen sein. Das ist sicher. Nigeria ist die viertgrößte Volkswirtschaft in Afrika. Das Potenzial ist da, doch noch fehlt es an Investitionen für flächendeckende Solarenergie. Dabei ist der Bedarf riesig. Das nationale Stromnetz ist nicht in der Lage, die Menschen hier mit Energie zu versorgen. Die Regierung sollte deutlich mehr auf eine dezentrale Stromversorgung setzen. Solarenergie ist derzeit die günstigste Energiequelle. Doch die Solarwende ist noch ziemlich am Anfang in Nigeria. Deshalb werden Dieselgeneratoren noch eine ganze Weile lärmen in Lagos.
Für sportliche Aktivitäten gibt es sowas schon länger. Wer den inneren Schweinehund überwinden will, kann sich aus dem Angebot vor Ort auch per Handy viel Abwechslung buchen, ob Yogastunde, Fitness oder Schwimmkurs. Bei der Kultur dagegen ist das eher neu. Einmal zahlen und der Vorhang geht auf, egal ob im Kino oder auf kleinen Bühnen, aber auch den Glanz der großen Theater gibt es mit einer neuen Kultur-App. Die ist jetzt in den ersten deutschen Städten am Start. Wie sie funktioniert und ankommt, wollte Anke Hahn in Berlin wissen.
Wenn Florian Riffel nach seiner Arbeit als Tätowierer Lust auf Kultur hat, greift er zum Handy.
So, dann starte ich jetzt mal Abundo und gucke mal, was es so Schönes gibt.
Mehr als 40 Angebote gibt es für diesen Freitagabend. Die Auswahl ist groß.
Ach, Carmen darf nicht platzen. Komödie am Kurfürstendamm haben wir gesehen. Hackische Höfe, mag ich total.
Die App funktioniert als Flatrate-Abo. Für 29 Euro im Monat kann Florian so oft Kultur erleben, wie er es schafft. Mit dabei alle großen Häuser der Berliner Kulturszene wie Staatsoper, Deutsches Theater, Berliner Ensemble. Ausstellungen im Gropiusbau, Konzerte in der Philharmonie. Aber auch viele kleinere Veranstalter wie das Zirkustheater Chamäleon, das die Plattform wie die meisten anderen als einen von vielen Vertriebswegen nutzt.
Wir nutzen Abundo wirklich als ein sehr zielgerichtetes Tool, um tatsächlich auch Tage, wo vielleicht noch nicht ganz ausverkauft sind, die noch ein kleines bisschen aufzufüllen.
Die App selbst sieht sich nicht als Resterampe, sondern als Türöffner. Sie lebt von den Abos. Die Veranstalter werden anteilig am Ende des Monats bezahlt. Die Kunden können jederzeit kündigen.
Es ist so, dass man bei Abundo nie genau weiß, welche Stücke, welche KünstlerInnen werde ich sehen, wie viele Tickets wird es überhaupt geben. Das heißt, das Abundo macht so lange Spaß, wie man wirklich bereit ist, immer was Neues auszuprobieren.
So wolle man auch Kulturinteressierte und Veranstalter unterstützen, sagt er. Das aber wollen auch andere gemeinnützige Vereine. Für sie ist die neue Plattform Konkurrenz und sie haben auch grundlegende Bedenken.
Ja, ich finde es nicht richtig, dass geförderte Kultur eine rein kommerzielle Plattform unterstützt.
Die Kinder- und Jugendbühne Krippstheater ist ein mit staatlichen Geldern geförderter Veranstalter. Sie sieht gerade in Zeiten knapper Kassen bei der Kultur hier kein Problem, sondern einen Vorteil für sich.
Ich habe quasi eine Werbemaßnahme, die ich nicht nur mit Freikarten bestücken muss, sondern ich bekomme trotzdem als Krippstheater ein kleines Entgelt dafür. Und meine Freikartenstatistik und die Rechtfertigung dem Senat gegenüber sieht dadurch eindeutig besser aus.
Florian sagt, für ihn sei die App im Moment genau das Richtige. Er mag es, überrascht zu werden.
Wir waren letztens im Admiralspalast zu einer Show, wo ich vorher gesagt hätte, okay, das wäre mir jetzt ein bisschen zu speziell irgendwie. Aber über Abundo machen wir das und am Ende war es total cool.
Und er könnte sich auch vorstellen, in Zukunft den vollen Preis zu zahlen, wenn Tickets nur beim Veranstalter zu bekommen sind. Aber eben nur dann.
Tja, und bei uns im Abo ist jetzt noch das Wetter. Und könnte ich für morgen ein kleines Zwischenspiel mit etwas Sonne abonnieren, Sven?
Julia, alles für dich organisiert. Bleib einfach an der Stelle sitzen, warte auf den Nachmittag, dann kommen ein paar Sonnenstrahlen. In allerdings, das sage ich auch dazu, kühler Luft. Bisher war der November ja, und das möchte ich hier darstellen, ganz schön warm. Die stärkste positive Abweichung gab es auf dem Feldberg im Schwarzwald. 6 Grad wärmer als das langjährige Mittel der Jahre 1991 bis 2020, also die aktuelle Klimawirklichkeit. Und weil wir oft die Situation einer Inversionswetterlage hatten, oben blau und warm, unten grau und kalt, singen am Hohen Wiehl die geringste Abweichung dort, nur 5,8 Grad. Aber heute wurde viel ausgeglichen, 18 Grad wurden dort gemessen. Wir gucken auf den 15-Tage-Trend, springen aus Baden-Württemberg mal rüber nach Sachsen, nach Dresden. Und da gibt es morgen noch mal einen Warmluftvorstoß. Nicht in Hamburg, aber in Dresden. Bis 15 Grad fast und dann sausen wir hier aber unter die Werte, die normalerweise zu dieser Jahreszeit erreicht werden. Also kalte Luft kommt, polare Luft kommt und dazwischen gibt es eine Luftmassengrenze. Sieht man schön hier auf unserer Wettervorschau von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen bis Berlin-Brandenburg. Der Regen von Norden reißt es auf. Dann gibt es hier im Süden vorübergehend auch mal tagsüber ein paar Sonnenstrahlen. Die Front kommt ganz langsam nach Süden voran. Ganz im Süden auch einige Tropfen. Und in der Nordhälfte dann die wechselnde Bewölkung. Das sind die Temperaturen. Es wird kalt von Norden, dänische Grenze 0, Kölner Raum 12, alle anderen dazwischen. Morgen Nachmittag haben wir dann Werte, die für viele im Norden nur bei 5 bis 7 Grad liegen. Ostsachsen, Südostbayern bis 15, sonst 10 bis 15 in der Südhälfte. Und das sind die Aussichten. Montag kommt die Kaltluft voran, Graupelschauer, Schneefallgrenze, später auch im Süden 400, 500 Meter. Und auch der Folgetag ist dann nasskalt.
Tja, danke dir, Sven. Ich merke mir, ich bleibe an diesem Fleck und warte auf die Sonne morgen.
Grüß dich.
Das waren unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es spannend weiter mit dem Passau-Krimi. Der Fluss ist sein Grab. Zu neuen Tagesthemen sehen wir uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend und kommen Sie später gut in den Sonntag. Musik